Es waren einmal drei grimmige Räuber. Der erste hatte eine Donnerbüchse. Der zweite hatte einen Blaseball mit Pfeffer. Der dritte hatte ein riesiges rotes Beil. Wenn sie auftauchten, fielen die Frauen um vor Angst. Und selbst die mutigsten Männer ergriffen die Flucht.
Hey.
Es waren schreckliche Kerle.
Die drei Räuber, die haben ganz große schwarze Hüte auf und darunter sieht man so kleine, ganz, ganz weiße Augen. Und das Gesicht sieht man eigentlich gar nicht, nur die Augen und ein bisschen die Haare. Die haben ganz schwarze Mäntel und das alles auf einem ganz blauen, knalligen blauen Hintergrund mit einer roten Axt noch dazwischen.
Wir sind die eiskalten Dunkelgestalten, schleichen durch die Nacht.
Was nennt ihr Schleichen?
Gold und Geld und Edelsteine
rauben wir und es lacht.
Das ist sehr einfach gezeichnet, mit einfachen Farben, also ganz tolle Farben, so knalliges Gelb und dazu schwarz und blau. Und es ist nicht so viel auf einem Bild drauf.
Nur der fahle Mond im Nebel scheint in unsere Büchse kracht. Und passt gut auf, wird alles heraus, sonst gibt's von uns einen aufs Dach.
Tommy Ungerach ist ein Zeichner, ein Illustrator, der mehr als 70 Kinderbücher gezeichnet hat und auch geschrieben hat.
Therese Villers leitet das Tommy Ungerach Museum in Straßburg. Den Zeichner kennt sie seit 30 Jahren.
Die drei Räuber, das ist eine Geschichte, wie oft bei Tommy Ungerach, ein bisschen moralisch, wo drei sehr böse Räuber ein kleines Mädchen namens Tiffany rauben. Und dieses kleine Mädchen bezaubert die Räuber und die werden gute Menschen.
Ungerach, der Geschichtenerzähler mit der spitzen Feder. Er kam im französischen Straßburg zur Welt, wanderte mit nur 60 Dollar in der Tasche nach Amerika aus, wurde dort vom Geheimdienst verhaftet. Er baute Drachen auf Long Island, war Schlachter in Kanada, Schafzüchter in Irland, Spielzeugsammler. Er bekam unzählige Preise und Auszeichnungen, liebt den Ozean, hat drei Kinder. Oft zeigt er mit dem Finger oder eher mit dem Zeichenstift auf die andere, auf die dunkle, auf die Kehrseite der Dinge.
Und ich finde, das Gute kann viel vom Bösen lernen. Und das Böse kann auch viel vom Guten lernen. Und das findet man in meinen Kinderbüchern, wie zum Beispiel die drei Räuber.
Die Kinder in seinen Geschichten sind allein. Kein Erwachsener beschützt sie. Und doch bezwingen sie das Böse. Wie in der Geschichte Seraldas Riese.
Es war einmal ein einsamer Menschenfresser, ein Riese von Gestalt. Und wie die meisten Menschenfresser hatte er scharfe Zähne, einen stacheligen Bart, eine große Nase, ein langes Messer, schlechte Laune und einen riesigen Appetit. Am allerliebsten auf der Welt aß er kleine Kinder zum Frühstück.
Doch dann kommt Seralda. Sie ist erst 6, kocht aber wie eine Göttin. Sie hat Mitleid mit dem ausgehungerten Riesen und tischt ihm ein Festmahl auf. Jetzt hat der Menschenfresser nur noch einen Wunsch. Seralda soll als Köchin mit ihm kommen.
Ein ganz gewöhnlicher Mitternachtsimbiss im Schloss des Riesen setzte sich etwa so zusammen. Erstens Sauerkraut mit Würstchen. Zweitens Gänseleberpastete in Blätterteig. Drittens Kalbskoteletts auf getrüffeltem Aspik. Viertens Pompano Sarah Bernard. Fünftens Schokoladensauce Rasputin. Sechstens gebratener Truthahn à la Aschenputtel. Siebtens Menschenfressers Wonne. Kandierte Früchte, Löffelbiskuits und Eistorte. Für die Menschenfresser und Menschenfresserinnen aus der Nachbarschaft wurden Festessen veranstaltet. Delikat, fabelhaft, überirdisch, einfach, göttlich, riefen sie überwältigt und baten Seralda um ihre Rezepte. Überflüssig zu sagen, dass sie fortan jeden Geschmack an Kindern verloren. Die drohende Gefahr war gebannt.
Am Ende des Buchs sieht man Seralda und der Riese zusammen. Sie haben geheiratet, sie haben Kinder bekommen, aber man sieht einen kleinen Buben, der hält in seinen Händen, in seinem Rücken eine Gabel und einen Messer.
Der Junge versteckt seinen Besteck hinter dem Rücken und man weiß jetzt nicht genau, was der damit will. Also es ist einerseits ein Happy End, andererseits aber auch nicht, weil vielleicht hat er ja das Menschenfressen von seinem Vater geerbt.
Moral ist vielleicht nicht, was man denkt im Serald das Riese. In diesem Sinne ist er nicht sehr weit von dem Wilhelm Busch. Und der Tommy Unger ist ein richtiger Nachfolger von Wilhelm Busch. Man findet Max und Moritz manchmal in den Geschichten von Tommy Unger.
Leid auf Blumenkloss von der Monsieur Racine.
Das Biest des Monsieur Racine ist so eine richtige Max- und Moritz-Geschichte. Da sind zwei Kinder, die führen einen Erwachsenen so richtig an der Nase herum.
Er hätte kleine Garten, voll Gemüse und voll Obst. Aber seine Liebling, kleine Perle, die sind, gell uns auf die Stwie sind.
Draußen im Zwielicht stand ein Tier. Ein schwer zu beschreibendes Biest. So etwas hatte Monsieur Racine jedenfalls noch nie gesehen. Es war ungefähr so groß wie ein junges Kalb. Von Weitem sah es aus wie ein Haufen Wolldecken. Die Füße glichen Stummeln, die Knie waren ausgebeult. Es gab keinen Laut.
Das komische Wesen stiehlt Monsieur Racine die Birnen aus dem Garten. Doch die beiden schließen irgendwann Freundschaft und Monsieur Racine ist sehr glücklich. Er bringt dann seinen Freund, das Biest, bringt er dann nach Paris und stellt ihn dort der Akademie vor.
Rief das Auditorium und applaudierte einmütig. Einige Damen fielen in Ohnmacht. Monsieur Racine auf dem Podium begann seine Vorstellung. Meine Damen und Herren, verehrte Mitglieder der Akademie, und da passierte etwas Unglaubliches. Das Biest, das sich immer still verhalten hatte, brach in hysterisches Kichern aus. Es schüttelte sich, rollte auf die Seite, platzte aus den Nähten und riss sich selbst auseinander. Aus einem Haufen von Decken und Fellen krochen zwei Kinder. Die Versammlung war stumm und dumm vor Verblüffung.
Auf einmal platzte es sich, sind noch zwei Kinder gesehen, Lumpen und ein Zellblatt.
Monsieur Racine ist nicht wirklich böse auf die Kinder, im Gegenteil, er findet das sogar lustig und er beglückwünscht sie am Schluss zu ihrem Einfallsreichtum. Aber für alle anderen Erwachsenen ist das ein Riesenskandal und die finden das alle ganz schlimm.
Den Skandal hat Tommy Ungerer auf zwei großen Wimmelbildern gemalt, wo sich die Erwachsenen ziemlich brutal hauen, wie beim kleinen Nick auf dem Schulhof. Zum Beispiel, ein Mann zeigt auf seine Glatze, wo ein Regenschirm drin steckt und beschwert sich bei einem Polizisten, aber der hat selber nur noch eine Hand. Oder eine Frau wird von einem anderen Mann hochgehoben am Hinterteil und schreit ganz laut. Eine hat nur noch ein Auge und einer anderen steckt ein Füller in der Nase, also meistens ziemlich brutal.
Er sagt immer, man macht zu nette Kinderbücher für die Kinder. Die Kinder, die sind intelligent, die brauchen etwas anderes.
Tommy Ungerer macht sich lustig über Polizisten, Militärs, Wissenschaftler, über jeden, der sich selbst zu wichtig nimmt. Seine Helden sind Kinder, Tiere, Einzelgänger. Sie sind es, die andere und manchmal auch die Welt retten.
Er zeichnet Tiere, die man nicht liebt, normalerweise. Zum Beispiel ein Kraken oder eine Schlange oder eine Fledermaus. Und er gibt diesen Tieren einen schönen Charakter. Und das ist das erste Mal, dass man das in einem Kinderbuch so macht.
Ungerers erstes Buch überhaupt war das Kinderbuch »Mr. Mellops baut ein Flugzeug«. Es erschien in den USA, wo Ungerer damals lebte, war sofort ein großer Erfolg und bekam einen Preis.
Das ist so eine Schweinefamilie, also keine kleinen niedlichen Schweinchen, sondern so richtige Schweine. Und das ist ein Vater, eine Mutter und 4 Söhne. Sie sind sehr schlau und gewitzt. Und was ich sehr lustig finde, da gibt es ein Bild, wo ein kleiner Junge Geld braucht und der schlachtet nicht sein Sparschwein, sondern einen Sparmenschen. Sehr lustig.
Seine Figuren zeichnet er so, dass man über sie lachen kann oder über sie weinen muss oder über sie wütend wird. Viele seiner Bücher haben Anstoß erregt, manche wurden sogar verboten. Mit großen Künstlern hat man ihn verglichen, mit Hieronymus Bosch, Leonardo da Vinci, George Grosz. Er selbst nimmt sich nicht so wichtig, seine Bilder verschenkt er.
Wenn man eine Zeichnung von Tomi Ungerer irgendwo sieht, weiß man, dass es von Tomi Ungerer ist. Es ist wie eine Unterschrift, obwohl es sehr unterschiedlich ist manchmal. Das finde ich sehr stark. Für mich ist er schon ein Picasso der Karikatur. Ja, das schon. Er ist sehr begabt, sehr talentiös. Er kann zeichnen, was er will, sehr schnell. Ja, man kann schon sagen, er ist zum Beispiel ein Picasso der Karikatur.
1931 kommt Tomi Ungerer im elsässischen Straßburg zur Welt, in einer angesehenen Familie. Sein Vater baut astronomische Uhren, malt und zeichnet meisterhaft. Seine Mutter wird die schönste Frau von Straßburg genannt.
Sie hat sich, wie mein Vater auch, in Gedichten ausgedrückt, sogar einfach so in Alexandrinen. Und es wurde immer rezitiert, noch steht es da, das alte Haus, oder oben steht die Kapelle.
Der Vater stirbt, als Tomi 3,5 Jahre alt ist. Tomi bleibt der Sonnenschein seiner Mutter, ob ihm das gefällt oder nicht.
Die Mutter von Tomi hat seinen Sohn immer Tomorle genannt, ganz kleiner Tomi. Und er hatte seinen Vater sehr früh verloren und als kleiner Bube war er sehr von der mütterlichen Liebe umhüllt. Und das wollte der kleine Tomi Ungerer nicht.
Von einem Sohn, der sich gegen die Fürsorge seiner Mutter auflehnt, erzählt Tomi Ungerer in seinem Kinderbuch »Kein Kuss für Mutter«. Der Held der Geschichte ist ein aufmüpfiger kleiner Kater namens Tobi. Es ist vielleicht kein Zufall, dass Tobi fast wie Tomi klingt, denn Ungerer hat in diesem Buch seine eigene Geschichte aufs Papier geworfen.
Und darum hat der Tomi Ungerer gewählt, seine Zeichnungen in Schwarz-Weiß zu realisieren und nicht farbig wie bei den anderen Büchern.
Küss mich nicht vor allen Leuten! Küsse, die ganze Zeit Küsse. Ich mag das nicht. Ich will nicht. Guten Morgen Küsse, guten Abend Küsse, bitte Küsse, danke Küsse, küss mich Küsse, verzeih Schatz Küsse, Sommerküsse, Winterküsse, pappige Küsse, schlapprige Küsse, lapprige Küsse. Blah!
Es gibt ein Bild, wo Tobi auf der Toilette sitzt und einen Comic liest, der heißt Redman. Und dabei schrubbt er seine Zahnbürste am Waschbecken entlang, damit die Mutter glaubt, er putze sich die Zähne. Dabei putzt er nie die Zähne und er ist ein richtiger Unruhestifter. Aber ganz am Ende versucht er dann doch, sich mit seiner Mutter zu versöhnen.
Nach dem Tod des Vaters rückt die Familie zusammen. Das Geld ist knapp. Mutter und Kinder ziehen in einen Vorort von Colmar zu Tomis Großmutter.
Jeden Abend nach dem Essen wurden Karten gespielt oder aus Büchern laut gelesen oder gesungen. Es ging immer wieder zusammen ums Piano, die deutschen Lieder, auch französische Lieder. Es war wirklich diese Wärme. Und das hat meine Mutter mit viel Mut auch total geschafft.
Am Sonntag geht's in die Natur. Es werden Kräuter und im Herbst Kastanien gesammelt. Die Liebe zur Natur hat Tomi Ungerer geprägt. Ebenso liebte er Streiche und die Bibliothek seines Vaters.
Da gab es Wilhelm Busch neben Jean de La Fontaine oder Karl May neben Gustave Doré. Also das war richtig deutsch-französisch, also typisch von einer elsässischen Familie zwischen den zwei Weltkriegen.
Das Elsass liegt zwischen Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Viele Kriege zogen über das Gebiet, das im Laufe der Jahrhunderte mal deutsch, dann wieder französisch war. Als Tomi Ungerer 8 Jahre alt ist, bricht der Zweite Weltkrieg aus. Ein Jahr später marschieren die Deutschen ein. Das französische Elsass wird deutsch. Tomi muss sich jetzt Hans nennen, Deutsch sprechen und die Marschlieder und Lehren der Nazis lernen. Tommy zeichnet auf, was er sieht und erlebt, mit Stift, Farbe und Papier.
Ich weiß, wie es aussieht, wenn jemand auf einer Mine tretet und auf blutigem Stump landet. Und wir gingen immer zum Fluss, um Wasser zu holen, mit Eimern auf den Schlitten. Aber die ganze Familie ging zusammen. Sie sagten, wenn wir jetzt sterben müssen, dann sterben wir zusammen. Und dann haben wir immer gelacht.
Die Zeichnungen sehen oft wie Comics aus. Er zeichnet Verletzte, Tote, eine Küche nach einem Bombenangriff. Und die Nazis zeichnet er ziemlich lächerlich. Vielleicht hat ihm das geholfen, besser mit dem Krieg klarzukommen.
1945, der Krieg ist zu Ende, wird das Elsass erneut französisch. Tommy, der Hans hieß, muss sich jetzt Jean nennen. Nicht nur Deutsch ist verboten, auch das Elsässische. Tommy besteht darauf, Elsässisch zu sprechen, lehnt sich auf und verlässt die Schule ohne Abschluss. »Ich werde der Wanderer sein«, hatte er in sein Schulheft geschrieben. Jetzt schultert er den Rucksack, geht nach Lappland, Algerien und Amerika. Ein Wanderer ist er bis heute geblieben.
Heute ist sie today. Er hat diese doppelte Kultur, deutsch-französisch, und dazu noch diese angelsächsische Kultur, die kam aus Amerika, aus New York. Er spielt auch viel mit den Wörtern zwischen Französisch, Deutsch, manchmal Englisch. Wenn er heute noch ein Kinderbuch schreibt, ist es immer zuerst in Englisch. Diese Sprachen sind sehr wichtig für ihn. Und diese Art, von einer Sprache zu der anderen zu springen, ist auch.
Jetzt haben wir Europa. Und dieses Wunder ist geschehen, dass zwei Länder wie Deutschland und Frankreich sich gemetzelt haben, jetzt in Frieden und Freundschaft leben. Da habe ich auch wirklich meinen Anteil daran. Und das ist ein Wunder, dass zwei Völker sich gesagt haben, nein, nie wieder, nie wieder. Krieg ist Krieg und Krieg ist Dreck.
Er hat sich viel für Kinder engagiert. Er hat nicht nur Kinderbücher gezeichnet, er war nicht nur Botschafter beim Europarat für die Kindheit. Er hat auch Plakate gezeichnet für misshandelte Kinder. Er hat auch Pläne gezeichnet für einen Kindergarten. Er hat sich viel engagiert, ja.
Mein großer Plan im Europarat ist wirklich von den Kindern im Kindergarten den Respekt zu unterrichten und beizubringen. Respekt vom Essen, der Natur, der Arbeit, Geld, Religionen, alles Mögliche. Ich glaube, es fängt alles mit dem Respekt an.
Die blaue Wolke ist die Geschichte einer Wolke, die nicht regnen will wie die anderen Wolken. Sie ist ganz blau und da sie ja nicht regnet, wird sie immer dicker und dicker. Und wenn sie zum Beispiel Berggipfel streift, werden die blau und alles färbt sich blau, woran sie gerät. Und irgendwann sieht sie eine brennende Stadt, wo Krieg herrscht, also die Schwarzen gegen die Weißen und so weiter. Und das findet sie ganz schlimm und dann regnet sie alles aus bis zum letzten Tropfen, also dann verschwindet sie und dann wird die ganze Stadt blau und dann herrscht Frieden. Frieden, weil es keine Unterschiede mehr gibt zwischen den Menschen.
Genau, das ist die große Lehre von Tommy Ungerer, Respekt von dem anderen, ja. Toleranz und auch Friede, ja.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei.
Er sagt immer, ich bin ein Weltbürger. Das sagt alles. Darum kann er auch sehr leicht die alle kritisieren. Ist ein Mensch über den Grenzen, Tommy Ungerer, auch in seinem Werke.
Elles sont libres, les pensées. Personne ne peut les arrêter. Les pensées peuvent s'envoler, comme une ombre dans l'obscurité. Aucun homme ne peut les deviner, aucun chasseur les tuer, aucun fusil assassiné. La liberté de penser,